Deutschlandfunk Nova. Update.
Am 3. März 2009, kurz vor zwei, ich habe auf die Uhr geguckt, war plötzlich so ein unheimliches, ungutes Geräusch. Es hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen. Alle Anwohnerinnen und Anwohner, wir strömten hier auf die Straße und waren so geschockt und so erschreckt.
Was diese Frau aus Köln in ihrer Nachbarschaft erlebt hat, ist der Einsturz des Stadtarchivs gewesen. Von einer Sekunde auf die andere ist das Gebäude in einen unterirdischen Hohlraum abgesackt, da wo gerade eine Strecke für die Kölner U-Bahn gebaut wurde. Heute, fast 9 Jahre nach dem Einsturz, hat der Prozess gegen die mutmaßlich Verantwortlichen angefangen. Damit startet das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Mitten in der Kölner Innenstadt. Zwei Bauarbeiter, die an der neuen U-Bahn-Linie im Einsatz sind, hören komische Geräusche. Sie reagieren sofort, rennen ins Kölner Stadtarchiv hinein, das über der Baustelle liegt, und retten so allen Menschen darin das Leben. Denn kurz danach sackt das ganze Gebäude zusammen. Ein Reporter des WDR beschreibt die Lage an diesem 3. März 2009.
Es ist ein Bild riesengroßer Zerstörung, das hier zu sehen ist. Das Gebäude, das historische Archiv, muss beim Umstürzen mehrere benachbarte Wohnhäuser mit eingerissen haben. Die Gebäude sind zum Teil aufgetrennt. Wir sehen hier Wohnzimmer, Kinderzimmer. Rettungshubschrauber kreisen über diesem Gelände und die Feuerwehr zieht zurzeit, wie gesagt, Krankenwagen zusammen und versucht, an schweres Bergungsgerät zu kommen, um hier in den Trümmern nach Verletzten und Toten zu suchen.
Erst nach Tagen fanden die Rettungskräfte damals zwei Todesopfer, zwei junge Männer, die im oberen Stock eines mit eingestürzten Wohnhauses waren. Der Stiefvater des einen Opfers ist heute ins Kölner Landgericht gekommen, als Vertreter der Nebenklage gegen die 5 mutmaßlich Verantwortlichen.
Ich möchte auf jeden Fall mal den Leuten ins Gesicht gucken. Und die können mir mal ins Gesicht gucken.
Der Hauptangeklagte ist der damals leitende Handwerker der U-Bahn-Baustelle, der Polier. Ein Sprecher des Kölner Landgerichts erklärt, wie der Mann zum Einsturz des Stadtarchivs beigetragen haben soll.
Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Betonierungsarbeiten angeordnet zu haben, obwohl man auf ein Hindernis gestoßen ist. Dadurch soll es letztlich in der Betonwand zu einem unterirdischen Loch gekommen sein, durch das große Mengen Grundwasser und Erde vom Nachbargrundstück in die Baugrube geflossen sind.
Da, wo vorher Erde und Grundwasser waren, war also danach ein Loch. Und in dieses Loch ist das Stadtarchiv gestürzt. Zusammen mit dem Polier sind noch 4 weitere Personen angeklagt. 2 Bauleiter und 2 Mitarbeiter der städtischen Firma, die für den U-Bahn-Bau verantwortlich ist, die Kölner Verkehrsbetriebe. Sie alle sollen die Bauarbeiten nicht gründlich genug überwacht haben. Dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft so lange gedauert haben, liegt vor allem daran, dass die Baustelle so schwer zugänglich war. Monatelang mussten erstmal Trümmer beiseite geschafft werden und die Archivstücke mussten gesichert werden. Das Stadtarchiv galt als eines der bedeutendsten kommunalen Archive in Mitteleuropa. Danach musste extra ein Bauwerk in der Grube errichtet werden, um die unterirdische Baustelle überhaupt besichtigen zu können. Von 1,2 Milliarden Euro Schaden geht die Stadt Köln insgesamt aus. Geld, das sie sich von den Baufirmen gerne wiederholen würde. Doch ob es am Ende des Prozesses Verurteilungen gibt, ist offen, denn das Gericht hat für die Mammutverhandlung nur gut 1 Jahr Zeit, wie der Gerichtssprecher erklärt.
Es tritt Anfang März 2019 die sogenannte absolute Verjährung ein. Danach kann die Tat nicht mehr durch ein Gericht bestraft werden, solange es bis zu diesem Tag kein Urteil gibt.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz sind sich die meisten Nutzer sicher, dass die wahren Verantwortlichen nicht angeklagt werden. Michael Simon schreibt bei Facebook: Hat man sich nach 9 Jahren endlich auf 5 Bauernopfer geeinigt? Ekelerregende Provinzposse des kölschen Klüngel. Rüdiger Bier sieht das ganz ähnlich. Wer trägt Schuld? Natürlich immer die kleinen Leute. So wie auch beim Berliner Flughafen oder bei Stuttgart 21. Auch User Der Chinese sieht Parallelen zu anderen Fällen. Er schreibt bei tagesschau.de: Das erinnert mich an die Abgasaffäre. Das ist wohl der neue Stil, wie in Deutschland mit Verantwortung umgegangen wird. Es entsteht ein großer Schaden. Politiker, Behörden und Unternehmen können sich jahrelang geschickt verstecken. Und wer sitzt auf der Anklagebank? Ein Bauarbeiter. Bravo. Viele Nutzer glauben, dass es sowieso kein Urteil mehr geben wird, weil die Vorwürfe vorher verjähren. Kaufmann Wilfried schreibt: Das wird im Sande verlaufen. Da werden die Rechtsanwälte schon für sorgen, dass bis März 2019 kein Schuldspruch gesprochen wird. Genau wie in Düsseldorf mit dem Prozess der Love Parade. Und Jürgen Braun fragt ganz grundsätzlich, wieso braucht die Justiz immer so lange und geht dann die Gefahr ein, dass alles verjährt? Mit dem Termindruck muss das doch schneller gehen.
Was sonst noch wichtig war?
Das Streikrecht ist ein Grundrecht und wir möchten gerne dieses Grundrecht für unsere Beamtinnen und Beamtenkollegen durchsetzen. Es kann ihnen nicht länger vorenthalten werden.
Auch verbeamtete Lehrer sollen streiken dürfen, fordert die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Darum unterstützt die Gewerkschaft 4 Lehrer, die heute ihren Fall vor dem Bundesverfassungsgericht vorgebracht haben. Sie hatten bei Streiks an ihren Schulen mitgemacht und waren dafür mit Disziplinarverfahren abgestraft worden. Denn Beamten in Deutschland ist das Streiken grundsätzlich verboten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière findet, dass das auch so bleiben muss.
Die Beamtinnen und Beamten sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie sind unkündbar. Sie bekommen eine gute Versorgung. Das ist ein Gesamtpaket. Das kann man nicht trennen. Rosinenpickerei darf es nicht geben. Und deswegen ist das Streikverbot unerlässlich für einen modernen Staat. Und ich kämpfe dafür, dass es dabei bleibt.
Dass zum Beispiel Polizisten nicht streiken dürfen, das sehen auch die klagenden Lehrer ein. Sie finden aber, dass nicht alle Beamte für das Funktionieren des Staates gleich wichtig sind und damit auch nicht allen das Streiken verboten werden darf. Das Bundesverfassungsgericht wird wahrscheinlich in einigen Monaten entscheiden. Wer in einem Land wie dem Iran zum Protestieren auf die Straße geht, der riskiert, eingesperrt zu werden. Die Überwachung von Regierungsgegnern, die passiert in solchen Ländern oft mit Hilfe von Computertechnik aus Europa. Das EU-Parlament hat heute dafür gestimmt, dass in Zukunft strenger kontrolliert werden muss, wozu solche Technik verwendet wird. Zum Beispiel Software, um Telefonanrufe zu erfassen. Davon berichtet der bayerische EU-Abgeordnete Klaus Buchner von der kleinen Partei ÖDP.
Meistens werden die Programme gar nicht umgeschrieben. Die Fälle, wo ich direkt erfahren habe, da ging es so, dass jemand kam und sagt, ich will überwachen. Verkauft uns das.
Das EU-Parlament ist dafür, dass die Hersteller von solcher Software in Zukunft selbst prüfen müssen, ob ihre Produkte für Menschenrechtsverletzungen genutzt werden. Wer trotzdem verkauft, soll hohe Strafen riskieren. Ob die Verschärfung für den Technikexport auch kommt, das kann das Parlament nicht alleine entscheiden. Es muss jetzt mit den Regierungen der EU-Länder darüber verhandeln. Und in noch einer Frage muss sich das Europaparlament mit den EU-Ländern erst noch einigen, beim Klimaschutz. Das EU-Parlament hat heute dafür gestimmt, dass 2 Ziele verbindlich festgelegt werden sollen. Erstens will das Parlament, dass der Energieverbrauch in den kommenden 12 Jahren um 35% sinkt, im Vergleich zu dem, was 1990 verbraucht wurde. Und zweitens soll mehr Strom aus erneuerbaren Quellen kommen, nämlich auch 35%. Beide Ziele liegen deutlich über dem, was die EU-Kommission vorgeschlagen hatte und auch, was die Regierungen der EU-Länder bisher angeboten hatten. In Berlin ist heute Händeschütteltag gewesen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz war zum Antrittsbesuch bei Kanzlerin Angela Merkel. Außenminister Sigmar Gabriel hat seinen neuen polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz empfangen. Und dann gab es noch ein Treffen im Bundesinnenministerium. Da war der türkische Innenstaatssekretär zu Besuch, um über Terrorbekämpfung zu beraten, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigt hat.
Da gibt es gemeinsame Interessen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht der geeignete Zeitpunkt, hier jetzt auch auf Staatssekretärsebene wieder die Gespräche aufzunehmen.
Monatelang hatte es solche Treffen nicht gegeben, als Reaktion darauf, dass in der Türkei mehrere Deutsche wegen fragwürdiger Vorwürfe im Gefängnis sitzen. In den vergangenen Wochen waren mehrere von ihnen dann aus der Haft entlassen worden. Die Verfahren laufen aber zum Teil weiter und auch der deutsche Journalist Deniz Yücel sitzt nach wie vor in der Türkei im Gefängnis. Eine Schleuserbande, die Menschen aus Syrien über Polen nach Deutschland gebracht haben soll, gegen die ist heute die Polizei in mehreren Bundesländern vorgegangen. Es gab Durchsuchungen und in Berlin 2 Festnahmen. Die Mitglieder der Bande stammen nach Angaben der Bundespolizei selbst aus Syrien und haben die polnische Staatsangehörigkeit. Sie sollen Flüchtlingen in den arabischen Golfstaaten Touristenvisa für Polen beschafft haben. Dorthin sollen die dann mit dem Flugzeug gereist sein und von da ohne Kontrollen weiter nach Deutschland. Da hätten sie dann Asyl beantragt. Pro Flüchtling soll die Schleuserbande etwa 8.000 Euro bekommen haben. In Polen gab es zeitgleich Durchsuchungen. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Recherchen des MDR.
Und sonst in der Welt?
Wenn am 9. Februar im südkoreanischen Pyeongchang die Olympischen Winterspiele losgehen, werden Sportler aus beiden Koreas einlaufen, vielleicht sogar zusammen. Aus Südkorea heißt es, man habe mit dem Norden vereinbart, dass die Athleten bei der Eröffnungsfeier als eine Mannschaft auftreten, mit einer Flagge, die die koreanische Halbinsel zeigt. Das hat es auch schon bei früheren Spielen gegeben. In den Wettbewerben treten die Sportler
Sportler dann wieder für ihr jeweiliges Heimatland an. Bei diesen Spielen soll es in dem Punkt aber eine Neuerung geben. Nord- und Südkorea wollen eine gemeinsame Frauen-Eishockeymannschaft aufstellen. Das Internationale Olympische Komitee muss den Plänen noch zustimmen. In Frankreich haben Umweltschützer nach jahrzehntelangem Protest gewonnen. Ein Großflughafen in der Nähe von Nantes im Westen des Landes wird jetzt doch nicht gebaut. Das hat die französische Regierung beschlossen, nachdem das Projekt schon seit 1964 geplant worden war. Auch in einer Volksbefragung 2016 sprach sich die Mehrheit der Bevölkerung für den neuen Flughafen aus. Der Protest der Umweltaktivisten verhinderte aber die Umsetzung, auch weil sie das Baugebiet in den letzten Jahren besetzt hatten. Sie sind der Meinung, dass ein Ausbau des bestehenden Flughafens reicht. Die Regierung fürchtete, dass es bei der Räumung des Geländes zu Gewalt kommt. Wegen des Baustopps droht ihr jetzt eine hohe Strafzahlung an beteiligte Unternehmen. In Großbritannien gibt es jetzt einen Regierungsposten gegen Einsamkeit. Die Sportstaatssekretärin soll sich um diese Aufgabe kümmern und konkrete Projekte vorantreiben. Premierministerin Theresa May sagte, Einsamkeit sei die traurige Realität des modernen Lebens. Nach offiziellen Angaben fühlen sich mehr als 9 Millionen Menschen in Großbritannien isoliert. Das Problem trifft vor allem Ältere. Rund 200.000 Senioren haben demnach höchstens einmal im Monat ein Gespräch mit einem Freund oder Verwandten. Einsamkeit kann Studien zufolge auch die Lebenserwartung reduzieren.
Wissensnachrichten.
In der Schweiz wird sich was ändern. Ab März heißt es nämlich, Hummer dürfen nicht mehr bei lebendigem Leib in kochendes Wasser geworfen werden. Sie müssen vorher betäubt oder schon getötet werden. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten. Du hast dir mal angeschaut, wie Hummer in Deutschland getötet werden und was Alternativen wären, die vielleicht besser sind.
Ja, in Deutschland ist das mit dem bei lebendigem Leib ins Wasser werfen auch sehr verbreitet. Generell geht es erstmal darum beim Hummer, dass das Fleisch ja möglichst gut schmecken soll. Und dafür muss er recht schnell nach dem Tod gegessen werden. Sonst wird das Fleisch schlecht. Und so kommt es eben auch, dass man die Hummer dann erst noch im Restaurant erstmal in der Vitrine sitzen sieht, bevor er dann getötet wird. Und laut deutschem Tierschutzgesetz ist es erlaubt, die Hummer entweder per Elektroschock, also per Stromstoß, zu töten oder in kochendes Wasser zu werfen.
Klingt beides irgendwie nicht so richtig nett. Sind Elektroschocks denn weniger schmerzhaft oder was?
Naja, die Frage ist prinzipiell erstmal, ob Hummer überhaupt Schmerz spüren. Da sagen auch alle, die sie in kochendes Wasser werfen, nach dem Motto, naja, der spürt ja keinen Schmerz wie wir Menschen. Aber Forscher haben herausgefunden, dass Hummer ein Nervensystem haben. Ob sie dann Schmerz empfinden, kann man nicht sagen, aber sie empfinden auf jeden Fall was. Das mit den Elektroschocks hatten Forscher der Uni Bristol vor ungefähr 10 Jahren mal empfohlen und auch ein Gerät dafür mitentwickelt. Da kommt der Hummer in Salzwasser, dann kriegt er einen Stromschlag, ist erst betäubt und dann tot innerhalb von Sekunden. Also der Tod dauert dann auf jeden Fall nicht so lange wie im Kochtopf, da kann das schon mal 2 Minuten dauern.
Gäbe es denn noch mehr Methoden?
Also es gibt noch welche, die sind aber in Deutschland nicht erlaubt. Also man könnte auch Hummer schockfrosten, also einfrieren. Das gilt aber auch als sehr rabiat. Das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven hat sich mal angeschaut, wann sich das Nervensystem am sanftesten verabschiedet. Und das ist so, wenn die Hummer mit CO2 betäubt werden oder wenn man sie erst in kaltes Wasser setzt und das dann langsam immer wärmer macht. Es gibt Köche, die schneiden dem Hummer das Rückenmark durch, aber da ist unklar, ob sie dadurch wirklich betäubt werden.
Kommen wir vom Problem, Hummer zu töten, zum Problem, kreativ zu sein. Manche Menschen können das deutlich besser als andere, kreative Lösungen finden. Und Forscher wissen jetzt auch, warum, ne?
Ja, das Gehirn von Kreativen arbeitet anders. Das hat ein internationales Psychologenteam herausgefunden. Die haben 160 Leuten Gegenstände gegeben, wie Socken oder Kaugummipapier. Dann sollten die Leute gucken, was man damit alles machen kann. Und die Forscher haben währenddessen gemessen, wohin im Gehirn das Blut fließt.
Und ich nehme an, die Hirnteile waren dann irgendwie unterschiedlich stark aktiv, richtig?
Ja, bei den kreativen Leuten waren bestimmte Hirnbereiche besser durchblutet, 3, um genau zu sein. Die sind unter anderem für sowas zuständig wie das Gedanken abschweifen, aber auch Gedanken wieder zu fokussieren oder für sowas wie Ideen sammeln oder so. Und diese 3 Bereiche sind bei kreativen Menschen enger gekoppelt.
Bin ich das einfach oder kann ich das trainieren, also kreativer werden?
Ja, die Forscher sagen, das kann man noch nicht sagen, man müsste noch rausfinden, ob man diese 3 Hirnbereiche und die Vernetzung vielleicht mit bestimmten Sachen trainieren kann, aber das weiß man noch nicht.
Vernetzt, das ist ein gutes Stichwort. Deutschland ist nämlich nicht so gut vernetzt, und zwar was die Geschwindigkeit von Internet angeht.
Ja, die Bundesnetzagentur hat dazu eine Studie gemacht und da kam raus, was vermutlich alle schon vermutet haben. Man zahlt beim Anbieter für eine bestimmte Geschwindigkeit, die aber gar nicht erreicht wird. Das war bei einem Drittel der Leute so. Beim mobilen Internet war es noch krasser. Also wenn jemand mit dem Smartphone streamt oder mit dem Tablet, dann haben mehr als 80% langsameres Netz, als sie bezahlen.
Und woran liegt das? Was sagt die Bundesnetzagentur?
Ja, vermutlich an den Leitungen. Deutschland ist ja beim Thema Breitband einfach im internationalen Vergleich nicht so weit vorne.
Wetter.
Auch in der Nacht gibt es viel Regen oder Schnee. Dazu sinken die Temperaturen auf 3 bis minus 3 Grad. Es kann also glatt werden. Und morgen geht es dann ähnlich weiter. Viele Wolken, Regen und kräftige Sturmböen. Im Norden und Osten schneit es auch in tieferen Lagen. Im Westen gewittert es. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 2 Grad im Nordosten und 12 Grad im Südwesten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.